Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute freue ich mich ganz besonders. Ich habe nämlich einen Kollegen am Start. Das passiert ja relativ selten. Meistens spreche ich ja mit Menschen, die gar nicht aus dem Bertelsmann oder Embrace-Universum kommen. Heute ist es anders. Und zwar habe ich jemanden dabei. Er arbeitet bei Bertelsmann Investments, ist dort Senior Director. Das ist Martin El-Khoury. Herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich, dass du am Start bist.
Hi Gero, die Freude ist ganz meinerseits. Danke für die Einladung.
Ja, total gerne. Wir waren vor einiger Zeit ja Mittagessen und haben uns mega angeregt unterhalten und du bist an so vielen spannenden Themen dran. Also als Stichwort sei gesagt, Web 3.0 an der Stelle, einfach nur mal als Schlagwort. Da ist Martin wirklich Experte. Und wir hatten ein ganz angeregtes Gespräch. Ich habe danach gesagt, das wäre eigentlich cool, wenn wir in meinem Podcast mal sprechen könnten. Du kommst ja überhaupt gar nicht aus der HR-Szene. Aber wir haben uns über ganz viele HR-relevante Themen unterhalten. Ja, Blockchain war Thema, Web 3.0. Aber bevor wir da hinkommen, stell dich doch bitte einfach mal kurz vor.
Sehr, sehr gerne. Ich bin Martin. Ich bin jetzt mittlerweile seit, lass mich überlegen, gut 3 Jahren bei Bertelsmann. Der Weg, wie ich da hingekommen bin, war etwas kurios. Ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler, habe Politikwissenschaften im Bachelor studiert, dann internationale Beziehungen, Schwerpunkt globale politische Ökonomie. War dann Reporter beim ZDF, habe Politikberatung gemacht und bin dann irgendwie über Umwege bei Bertelsmann Investments gelandet. Und das ist deshalb interessant, weil eigentlich auch mein Weg zum ganzen Thema Blockchain und Web 3 ähnlich kurios war. Ne? Also ich habe jetzt nicht den klassischen BWL-Background, ich bin kein Coder, ich bin jetzt nicht irgendwie im App-Development unterwegs gewesen und hätte mich so damit auseinandergesetzt, sondern das kam eigentlich immer alles aus einem großen geopolitischen Interesse. Und das ist im Prinzip auch der Grund, warum ich bei Bertelsmann Investments gelandet bin. Ich war die meiste Zeit zuständig für unsere Investitionen in den Growth Regions, insbesondere in Afrika, wo wir mittlerweile ein ganz gutes Fund-of-Fund-Netzwerk aufgebaut haben, viel im Markt sehen, viel beobachten. Und jetzt in den letzten Monaten ist meine Rolle immer mehr in ein anderes Thema geschiftet, nämlich in Richtung Web 3.
Super. Ja, Web 3. Hier hören ja in erster Linie PersonalerInnen zu in meinem Podcast und natürlich gibt's da eine kleine Gruppe an Menschen, die auch jetzt sagen, ja, Web 3, klar, Blockchain, Logo, aber ich glaube, die breite Masse kann mit den Begriffen gar nicht so richtig viel anfangen. Ja. Vielleicht nähern wir uns dem Ganzen mal, dass du erstmal einordnest, was ist überhaupt Web 3, was versteht man unter dem Thema Blockchain? Und im zweiten Teil des Talks gehen wir dann stärker darauf ein, was die Relevanz eigentlich für HR ist.
Absolut. In der Tat glaube ich, ist das extrem wichtig, das einzuordnen, weil die Definitionen da nicht immer so klar sind. Ne? Also Web 3 ist im Prinzip, und das ist so, wie ich das immer wieder auch positioniere, wie wir bei Bertelsmann Investments das Thema auch sehen, ist im Prinzip die Evolution des Internets in eine neue Ära, in eine neue Stufe. Kurzer Abriss. Das Web 1 ist im Prinzip ein Internet, in dem Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Ja, das heißt, du hast statische Webseiten gehabt, du konntest die als Endnutzer besuchen, du konntest Informationen aus diesen Seiten ziehen, aber du konntest weder mit diesen Seiten interagieren, noch konntest du irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise da eine, sag mal, transaktionelle Komponente aufsetzen. Und dieses Internet hat sich extrem weiterentwickelt. Also das, was wir hier gerade machen, ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber die eigentlich signifikanteste Weiterentwicklung in den ersten Jahrzehnten, das ist so um die Jahrtausendwende dann gekommen, war, dass sich das Frontend des Internets verändert hat. Also das Interface, mit dem wir interagieren. Ja, wir haben auf einmal nicht nur die Möglichkeit, diese Informationen im Internet zu konsumieren, sondern wir haben auch die Möglichkeit, selbst Content hochzuladen und dann irgendwie interaktiv auf diesen Homepages und Internetseiten unterwegs zu sein. Wir haben eine völlig neue Digitalwirtschaft auch aufgebaut.
Ne? Absolut. An der Stelle vielleicht ganz kurz eingeschoben, weil ich damals mich ja auch schon mit diesem Themenfeld beschäftigt habe. Ich konnte das nie so erklären, wie du es jetzt erklärst. Aber mein erstes Projekt war damals im Jahr 2000 die Karriere-Webseite von Bertelsmann, wo wir da schon überlegt haben, okay, wie schaffen wir jetzt dass das keine Broschüre mehr ist, also wo man einfach nur Informationen liest, so war sie nämlich vorher, sondern dass es wirklich auch ermöglicht, in eine Interaktion zu treten, ja. Also Bewerbungen zu schicken ohne Medienbruch oder sich Stellen zu merken in einem sogenannten Personal Career Planner, das haben wir im Jahr 2000 tatsächlich schon gemacht. Das ist diese Evolution, von der du gerade sprichst. Ich habe dich nur unterbrochen, um es einmal den ZuhörerInnen hier plastisch zu machen, ne, am HR-Beispiel.
Absolut, beziehungsweise sogar noch einen Schritt weiter. Die Evolution, die ich jetzt meine, ist im Prinzip Social Media, ne? Also die Möglichkeit, quasi Content hochzuladen, den zu kommentieren, User-Generated Content zur Verfügung zu stellen auf Plattformen, die eben durch diese neuen technologischen Möglichkeiten, durch diese Frontend-Revolution extrem groß und extrem mächtig geworden sind. So, und die funktionieren eigentlich alle nach derselben Logik. Nämlich du als Endnutzer gehst auf diese Plattform drauf und oder stellst dort Inhalte zur Verfügung, nutzt diese Plattform im Prinzip kostenlos, gibst aber deine Daten preis. Und diese Daten haben für dich persönlich in dem Moment ja keinen intrinsischen Wert, aber diese Plattformen finanzieren sich über diese Daten. Und das machen sie, indem sie dann diese Daten analysieren und zielgerichtet Werbung ausschütten. So, warum ist das möglich? Das ist möglich, weil in dieser digitalen Welt, in der wir im Moment leben, eigentlich so ein Konzept wie digitale, also auf Englisch heißt es Digital Scarcity, also quasi eine Seltenheit von Daten, das existiert nicht. Die einzige Möglichkeit, Daten selten zu machen, sind Intermediäre, ne, die im Prinzip verifizieren, dass eine Transaktion stattgefunden hat und dass dann irgendwie eine Datei, die von A nach B gesendet wurde, bei A verschwunden ist und bei B wieder aufgetaucht ist. Im Internet selbst, wenn du mal eine E-Mail verschickt hast, wir kennen das ja, wir schicken ja ab und zu Mails, PDFs oder so, dann ist es ja eine beliebige Vervielfältigung von Daten. Und das ist jetzt die nächste Revolution. Das Web 2, das ist im Prinzip dieses Internet, das wir alle kennen, war eine Frontend-Revolution. Und jetzt, und das ist eigentlich das, was für mich Web 3 ausmacht, ist eine Backend-Revolution. Das ist im Prinzip durch Blockchain-Ökosysteme, dass Daten eine Identität entwickeln, dass Daten ein Konzept von Provenance haben. Das heißt also, jede Form von Daten, egal ob das medizinische Daten sind, deine CVs, was auch immer im Internet unterwegs ist, wird über diese Blockchain-Infrastruktur selten. Und wenn ich die von A nach B verschicke, dann gibt es da einen Record, das nicht zentral gemanagt wird, sondern eben dezentral, deswegen verstehen wir das als Internetarchitektur, das eben diese Transaktion für alle einsehbar, transparent aufzeichnet. Und das ist ein Paradigmenwechsel, weil wir jetzt eben nicht mehr nur darüber sprechen, Daten zu konsumieren, sondern wir reden jetzt darüber, Daten zu besitzen. Und das ist zumindest unsere Überzeugung. Wie das dann genau aussieht, wird man sehen. Aber das wird signifikanten Einfluss darauf haben, wie Businessmodelle in der digitalen Welt umgesetzt werden und aussehen.
Da sind wir jetzt natürlich für jeden und jede, der dir aufmerksam zugehört hat, direkt im Kern eigentlich von mindestens mal Recruiting gelandet, ne? Weil die spannende Frage ist ja, wem gehören eigentlich die Daten eines Bewerbers, einer Bewerberin? Und eigentlich sollten die Daten ja dieser Person gehören und auch wirklich nachweisbar dieser Person gehören. Und damit sind wir direkt beim Thema Blockchain angekommen.
Total, total. Du kannst auch noch weitergehen. Also wenn wir jetzt über Recruiting nachdenken, nimm eine große Plattform wie LinkedIn. Im Prinzip ist es so, ich könnte da alles Mögliche reinschreiben. Ne, natürlich, klar, ist irgendwie, die Plattform ist mittlerweile so groß, gerade wenn du dann bei großen Unternehmen arbeitest, gibt es natürlich ein gewisses Risiko, dass jemand darauf aufmerksam macht, dass da vielleicht was nicht stimmt. Aber es gibt ja gar keinen verifizierbaren Record meiner Errungenschaften oder meiner Vita, sondern ich kann im Prinzip dort Content hochladen und zunächst einmal gilt die Unschuldsvermutung, das stimmt schon alles so, wie das da drin steht. Und jetzt lass uns diesen Gedanken aber doch mal umdrehen und sagen, okay, wir wollen doch eigentlich wirklich eine transparente Infrastruktur haben. Wir wollen doch eigentlich die Prozesse so effizient, so reibungslos und so, ich sag mal, ehrlich und transparent gestalten, wie nur irgendwie möglich. Und wenn wir jetzt einfach mal 10.000 Kilometer nach oben zoomen und uns das Ganze also ganz, ganz kleinen Punkt vorstellen und diese ganze HR-Interaktion komplett neu erfinden könnten in Form eines sozialen Netzwerks, wie würde das denn dann aussehen? Es würde doch dann so aussehen, dass ich irgendwie in einem Unternehmen arbeite und dieses Unternehmen würde bescheinigen, dass ich seit, was weiß ich, dem 01.01.2018 in Unternehmen X oder Y bin. Jetzt ist es so, in Web 3, das Konzept von NFTs hat jeder mit Sicherheit irgendwie schon mal gehört. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Token, der nicht tauschbar ist. Das heißt, dieser Token entwickelt eine Geschichte über eine gewisse Zeit. Der verändert sich oder eben nicht, aber es ist programmierbar und es ist eben quasi ein Individuum, das nicht von außen verfälscht werden kann und auch nicht einfach so ausgetauscht werden kann durch ein gleiches Token, weil es eben individuell ist. Jetzt habe ich meinen eigenen Token, meinen Career-Token oder mein CV-Token oder wie auch immer das aussehen könnte, arbeite bei einer Firma wie zum Beispiel Bertelsmann und Bertelsmann würde mir bescheinigen, okay, seit dem 1.1.2019, 20, 21, wann auch immer, bin ich dort angestellt und habe die und die Aufgaben erledigt. Und das wird jetzt automatisch in dieses Ökosystem eingespeist. Das steht da jetzt drin. Ne? Jetzt wechsle ich irgendwann meinen Job intern, werde befördert und übernehme neue Aufgaben. Das wird besprochen untereinander zwischen der HR-Abteilung und dem Arbeitnehmer. Und dann wird eben diese Veränderung auch auf dieser Plattform festgehalten. So, jetzt stellen wir uns doch mal vor, irgendwo in einem anderen Unternehmen wird ein ganz bestimmtes Profil gesucht. Und ich bin aber gerade überhaupt nicht auf Jobsuche. Ich bin total zufrieden mit dem, was ich mache. Und es gibt aber nur dieses eine Ökosystem, ne, wo diese Daten zur Verfügung stehen. Dann müsste man doch eigentlich, damit ich jetzt quasi incentiviert bin, Informationen zur Verfügung zu stellen, müsste man mich doch irgendwie belohnen. Das heißt also, wenn ich gar keinen Job suche, warum sollte ich dann Daten freigeben? Ich kriege dann irgendwelche Mails von irgendwelchen Recruitern, aber eigentlich ist es im Prinzip ein Spamming für mein Postfach im übertragenen Sinne oder überspitzt formuliert. Das hieße also, wenn ich jetzt also sage, ich möchte keine Informationen bekommen, dann gebe ich meine Daten nicht frei. Die Kontrolle darüber, was für Informationen ich preisgebe, liegt komplett bei mir. Und wenn ich jetzt aber Daten freigeben möchte, aus welchem Grund auch immer, entweder um einfach mal zu hören, was auf dem Markt passiert oder weil ich irgendwie aktiv unterwegs bin und vielleicht eine neue Herausforderung suche, dann habe ich die Möglichkeit, entsprechende Daten freizugeben. Entweder meine letzten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder möglicherweise auch meine Skills, die ich irgendwie erworben habe, die mir verifiziert wurden von den verschiedenen Instanzen. Und die Logik des Web 3 ist jetzt, und das ist der Paradigmenwechsel zu dem, was ich vorhin mit den Plattformen gesagt habe, dass ich dafür entlohnt werde, dass ich diese Daten preisgebe. Das ist eigentlich der große Paradigmenwechsel in dieser digitalen Umgebung. Ich stelle Informationen zur Verfügung, damit schaffe ich einen Mehrwert und dafür werde ich innerhalb eines solchen Ökosystems bezahlt. Und die Logik ist jetzt natürlich, also das passiert alles irgendwie auf Grundlage von Daten, peer-to-peer, ist viel effizienter, viel schlanker und du wirst wahrscheinlich eine deutlich höhere Trefferquote bei deinen Recruitment-Aktivitäten haben, als du es normalerweise hast, weil du ja genau spezifische Profile dann matchst mit den Daten, die ich freigegeben habe. Das sind echte Daten, die sind verifiziert und das kann den Prozess deutlich effizienter, schlanker und ich sag mal, für beide Seiten lohnenswerter gestalten, als es vielleicht im Moment der Fall ist.
Naja, und sicherer, ne? Weil ich weiß ja dann, dass es wirklich, also ich weiß als User, als Bewerberin in dem Fall, welche Daten ich freigegeben habe. Und das Unternehmen weiß auch, das sind die Daten und die stimmen auch. Im Moment kann ja jeder sein LinkedIn-CV frisieren, wie er lustig Absolut. Ist. Ist ja nicht so einfach nachprüfbar. Das wäre dann natürlich ein bisschen anders.
Nur bei LinkedIn. Ich habe gelesen, weil du wirst es besser wissen als ich, aber ich habe gelesen, über 40% der Bewerberinnen und Bewerber lügen in ihren Lebensläufen. Ja? Also das ist ja eine.
Das war jetzt nur das Beispiel, natürlich. Ja. Also bei den normalen, in Anführungsstrichen, Lebensläufen ist es ja noch viel einfacher, weil LinkedIn Absolut. Ist von außen einsehbar und es kann ja sein, dass ja jemand sagt, ey komm, das stimmt doch gar nicht, was du da geschrieben hast. Das weiß natürlich keiner, wenn ich einem Personaler eine Bewerbung schicke, ob das dann stimmt oder nicht.
Ja.
Also insofern gibt es da viele Argumente für. Was mich aber interessiert ist, wenn man sich im Moment die Rolle vorstellt, die beispielsweise Plattformen wie eben LinkedIn oder aber auch Jobplattformen wie StepStone oder Indeed einnehmen, das sind ja Intermediäre, die bringen ja verschiedene Seiten zusammen. Wie wird denn das Web 3 mit diesen Blockchain-Technologien das verändern? Brauchen wir die Intermediäre auch weiterhin? Ich gehe mal davon aus, ja. Vielleicht ist aber auch nicht so. Und wenn ja, welche Rolle würden sie dann spielen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also direkt vorweg, ich kann dir da keine endgültige Antwort drauf geben, weil das ist ja alles in der Entstehung. Ich glaube, was man sich vor Augen halten muss, sind so ein bisschen die Grundsätze dieses Web3s. Und eines der wichtigsten Grundsätze ist, es ist dezentral organisiert. Dezentral organisiert bedeutet, dass es kein zentrales Ökosystem ist, keine Plattform, wie wir sie heute kennen. Da ist ein LinkedIn, das ist ein Unternehmen, das ist registriert, das hat Arbeitnehmer, die dafür arbeiten, sondern das ist ein Netzwerk, das Open Source ist und an dem im Prinzip jeder arbeiten kann, der daran arbeiten möchte. Das ist die Idee des Web3s. So sind alle großen Protokolle im Internet entstanden, egal ob das eine Bitcoin-Blockchain, eine Ethereum-Blockchain, eine Cardano, Polkadot und so weiter ist. Das sind natürlich Foundations, die das mal angefangen haben, aber es wird dann von der Community weiterentwickelt. So, meine Überzeugung ist, du wirst auch im Web3 Intermediäre haben, weil du ja dezentrale Applikationen auf Grundlage dieser neuen Internetinfrastruktur aufbaust. Ich glaube, das wird sich nicht verändern. Aber ich glaube, was sich verändern wird, ist die Rolle der Intermediäre. Im Moment ist es so, sehr, sehr viele Prozesse, und das gilt nicht nur für HR und Recruiting, das gilt, glaube ich, generell für die digitale Umgebung, bestehen ja darin, Transaktionen irgendwie zu auszuführen oder zu validieren. Das ist im Prinzip das, was ein Intermediär in der digitalen Umgebung meistens macht. Absicherung oder Management von Rechten, Absicherung oder Management von Bezahlprozessen, Gewährleistung davon, dass gewisse Standards erfüllt sind. Im Web3 eine wichtige Komponente, das ist Teil der Blockchain-Technologie, im Prinzip bekannt geworden durch Ethereum, gibt es sogenannte Smart Contracts. Smart Contracts sind im Prinzip programmierbare Self-Executing Contracts auf dieser Blockchain. Und ich glaube, dass diese Smart Contracts eine sehr, sehr große Rolle darin spielen werden, klassische Intermediärsleistungen schrittweise zu ersetzen. Mhm. Ja, also nehmen wir zum Beispiel so Zahlungsprozesse. Wenn du einen Arbeitsvertrag hast mit einer Firma, im Moment ist es wahrscheinlich so geregelt, du bekommst in der letzten Woche des Monats dein Gehalt ausgezahlt.
Da haben wir eine ähnliche Regelung, gehe ich mal von aus. Wir arbeiten ja im selben Unternehmen.
Genau, ich glaube, in UK ist es anders als oder in den USA sind es alle 2 Wochen und da gibt es irgendwie verschiedene Regelungen und Frameworks. Aber dieser Prozess, auch wenn er teilweise irgendwie automatisiert ist, der Prozess bedarf immer noch vieler manueller Schritte. Und so ein Smart Contract ist im Prinzip ein intelligenter Vertrag, wo sich zwei Seiten auf einen gewisse Terms and Conditions einigen und dann eben entsprechend so eine Transaktion automatisch ausgeführt wird. So, und diese Transaktion kann aber jetzt beliebig komplex gedacht werden. Du könntest zum Beispiel auf Blockchain-Basis sagen, okay, ich möchte nicht monatlich ausgezahlt werden, sondern ich möchte zum Beispiel täglich ausgezahlt werden. Und über diesen Smart Contract determinierst du ganz klar, welche Kriterien auf Arbeitnehmerseite erfüllt sein müssen, damit du eine Zahlung, eine Transaktion erhältst. So Geschichten, glaube ich, werden insbesondere, wenn wir über die Gig-Economy nachdenken.
Genau das Stichwort hatte ich gerade auf dem Kopf.
Richtig. Wird es eine immer größere Rolle spielen. Plus, was wir ja auch sehen, ist, der ganze Markt Freelancing wird immer größer. Vor allem, wenn es dann auf dezentralen Protokollen irgendwie Freelancing entsteht oder eben diese Tätigkeiten stärker nachgefragt werden, da ist eine große Nachfrage nach einer gewissen Flexibilität. Ja, und diese Flexibilität, für jeden Arbeitnehmer jetzt einen individuellen Vertrag aufzusetzen mit dem jeweiligen Prozess und das alles durchzuexzessieren, das passiert ja in der Realität und in der Praxis nicht. Aber wenn du das auf einer Blockchain automatisiert darstellen kannst, dann wirst du eine viel höhere Individualität der jeweiligen Vertragsfindungen haben. Und ich glaube, dass es auch dazu beitragen kann, dass Arbeitgeber perspektivisch attraktiver werden, weil sie dazu in der Lage sind, sich anzupassen an individuelle Bedürfnisse. Und das kann im Web3, das kann in der Blockchain alles passieren. Klar, dafür brauchen wir ein entsprechendes Talent auf einer Dev-Seite. Das ist natürlich nicht einfach. Im Moment haben wir global, glaube ich, 20.000 wirklich aktive Web3-Developer. Das ist nicht viel. Ne? Also die dann auch entsprechend wöchentlich oder monatlich aktiv sind. Aber in die Richtung kann das Ganze gehen. Und ich glaube, wovon wir dann sprechen, ist eine völlig neue Experience, sowohl für die Unternehmer als auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für Projekte und für Firmen arbeiten.
Ich finde das sehr interessant, was du gerade sagst, zumal da so ein paar Trends drinstecken, die man auch jetzt ja schon sehr stark spürt. Also du hast Individualisierung angesprochen, ne? Mhm. Individuelle Bedürfnisse und organisationelle Anforderungen übereinzubringen. Das wird in Zukunft ja immer mehr das große Thema sein aus einer Arbeitgeberperspektive, wenn es darum geht, die richtigen Leute an Bord zu holen, aber auch zu halten. Das erleben wir in ersten Ansätzen gerade. Und ich glaube halt, das wird nach vorne raus, also zeitlich nach vorne raus, immer komplexer werden, das Individualisierungsthema. Und wahrscheinlich, je nachgefragter du bist als Arbeitnehmer, desto mehr macht eigentlich Sinn, dass du dich quasi selber managst. Also du kannst es ja über diese Tokens machen. Du hast sozusagen alles in der Hand, welche Daten du freigibst. Du hast in der Hand, welchen Bezahlprozess, also Entlohnungsprozess du dir vorstellst und vieles, vieles mehr. Also bis hin zu Arbeitszeiten, wobei man da ja auch sagen muss, dass er jetzt schon teilweise sehr, sehr frei gestaltet. Was sind denn Risiken, die du vielleicht auch siehst? Weil das ist jetzt erstmal, und das gefällt mir gut, weil ich immer Optimist bin und mich freue, wenn Dinge sich weiterentwickeln. Es ist ein tolles Szenario. Gleichzeitig erlebe ich, dass in Deutschland wegen der Gesetzgebung, vielleicht auch wegen der Mentalität, oftmals neue Technologien nur sehr, sehr langsam wirklich Einzug halten. Und natürlich die Bewahrer immer laut schreien, das geht nicht, Datenschutz, bladibla. Wobei ich ja das Gefühl habe, Datenschutz ist halt hier deutlich mehr gegeben als in Web 2.0. Was sind so Risiken, die du siehst?
Absolut. Also du hast das ist ein sehr wichtiger Punkt. Datenschutz, also eine datengeschütztere Vision fürs Internet gibt es eigentlich nicht als die Selbstverwahrung der Daten. So, also ich würde auf die Risiken gerne eingehen, indem ich vorher noch einen wichtigen Aspekt auf der positiven Seite beleuchte, auf den wir noch nicht ganz eingegangen sind. Und das ist so ein bisschen das Thema Community. Ich glaube, und das ist auch mit einem Risiko verbunden, ich glaube, dass gerade junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine sehr, sehr große Nachfrage, ein sehr starkes Bedürfnis nach Teilhabe haben und auch nach einer gewissen Mitgestaltung. Und was wir jetzt noch nicht angerissen haben, ist, dass diese komplette Token-Ökonomie, diese ganze Web3-Infrastruktur völlig neue Modelle für die Teilhabe, Mitgestaltung, Governance auch von Unternehmen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darstellen kann. Also die Leute dafür zu belohnen, dass sie sich innerhalb ihrer Firma engagieren. Vielleicht sogar Prozesse, die im Moment komplett zentralisiert durchgeführt werden, zu dezentralisieren und zu sagen, Mensch, wir geben Governance-Tokens raus an unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und lassen sie mitgestalten, aktiv mitwirken. Es gibt super viele Beispiele dafür, wo das wunderbar funktioniert. In Großbritannien gibt es einen Drittliga-Fußballverein, der komplett als DAO aufgestellt ist, ja, und als DAO gemanagt wird von den Fans.
Hilf mal ganz kurz, DAO, was ist das?
Genau, das ist Decentralized Autonomous Organization. Mhm. Im Prinzip ist es nichts anderes, als dass du quasi die Governance von einer Geschäftsführung oder von irgendeiner anderen, andersweitig gearteten zentralen Struktur überführst an die Community.
Ja gut, das ist natürlich ein Themenfeld. Jetzt viele HRerInnen, die aus dem New Work-Kontext kommen, die kennen ja genau das, ne? Also Prinzipien, wo die Firma auf einmal allen gehört und wo zentrale Entscheidungen gar nicht mehr existent sind, weil man alles gemeinsam entscheidet.
Exakt.
Demokratisierung von Arbeit.
Absolut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für gewisse Teile des Arbeitslebens durchaus sehr, sehr sinnvoll sein kann. Also gerade wenn es dann zum Beispiel darum geht, irgendwie Freizeitangebote zu gestalten, auch zu erörtern, okay, was brauchen wir eigentlich von unserem Arbeitgeber? Aber, und jetzt sind wir, um die Brücke zu schlagen, wir kommen so auch sehr, sehr schnell zum Risiken. Und ich glaube, es gibt da zwei Punkte, die irgendwie nennenswert sind. Also wir sprechen ja sehr, sehr viel über Eigenverantwortung in diesem ganzen Ökosystem. Also auf der einen Seite sagen wir, wenn wir jetzt über dieses Thema Decentralized Autonomous Organization sprechen, reden wir darüber, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja überhaupt erstmal interessiert daran sind, damit zu gestalten. So, das ist erstmal eine Annahme. Fakt ist, wenn man zu viel, oder was heißt Fakt, das ist meine Vermutung, wenn man zu viele Entscheidungsprozesse an die Community outsourced, glaube ich, läuft man sehr, sehr schnell Gefahr, dass gar keine Entscheidungen mehr richtig getroffen werden können und dass auch der unternehmerische Gedanke ein Stück weit darunter leidet. Mhm. Also die Frage ist, bist du Arbeitnehmer oder bist du Shareholder? Das Schöne am Web 3 ist, jeder kann zum Shareholder werden. Die Frage ist nur, handelt jeder Shareholder am Ende des Tages auch im Interesse der
Community,
der Entity, genau, der Community oder dann eben auch der wie auch immer gearteten Entity. Ich glaube, das ist ein Punkt. Das andere Thema ist, Kontrolle über die eigenen Daten übernehmen, Kontrolle über diese, was ja dann Assets sind, also deine Daten sind Assets. Das bedeutet, du musst sie auch selbst verwahren. Du hast die komplette Verantwortung über diese Daten. Ich glaube, was das Web 2 sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, ist quasi Institutionen zu schaffen, oder Institutionen sind darin entstanden, die das Vertrauen der Menschen genießen, damit die sich nicht mehr um diese Themen kümmern müssen. So ein großer Teil davon kann jetzt automatisiert werden, kann durch Smart Contracts übernommen werden, kann eben durch so eine dezentral organisierte Infrastruktur, die programmierbar ist, übernommen werden. Jetzt ist folgende Frage: Wem trauen wir im Zweifel mehr? Also einem elektronischen, automatisierten, wie auch immer gearteten Vertrag oder Menschen? Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Gründe für sehr, sehr viele Prozesse, da zum Vertrag zu tendieren. Es gibt aber umgekehrt auch ähnlich viele Gründe oder ähnlich viele Bereiche, wo es mit Sicherheit hilfreich ist, eine menschliche Zwischenkomponente zu haben. Also gerade in so politisch heiklen Zeiten wollen wir nicht, dass irgendwelche außenpolitischen Entscheidungen durch einen Vertrag getroffen werden. Es gab ein ganz krasses Beispiel, das mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn ich darüber nachdenke, ist der Kalte Krieg, wo eigentlich individuelle Entscheidungen von Staatsbediensteten, sich einem Befehl zu verweigern, dazu geführt hat, dass im Zweifel kein großer Weltkrieg ausgelöst wurde. Und das ist natürlich eine Komponente, wo man, glaube ich, wirklich vorsichtig sein muss, dass man dann, gerade wenn etwas wirklich gigantisches Ausmaß haben kann, dass man sagt, dass am Ende, da muss einfach eine menschliche Komponente auch eine Entscheidung treffen. Also das sind Punkte, die da, glaube ich, eine große Rolle spielen. Und das Dritte ist, glaube ich, generell zu viel Vertrauen in so Tech-Infrastrukturen zu setzen und in diejenigen, die auch diese erzeugen. Am Ende sind es Menschen. Ich glaube, was man bei einer Welt, in der quasi Daten dann auch so transparent einsehbar ist, immer wieder beachten muss: Selbst wenn ich mich dazu entscheide, die Daten freizugeben, können sie gegen mich verwendet werden. Und es gibt Systeme weltweit, wo das passiert, wo auf Grundlage meines Verhaltens im Netz meine Privilegien oder eben das Gegenteil sich im Alltag niederspiegeln. Und ich glaube, das ist auch ein Risiko, das man definitiv vor Augen haben muss, weil am Ende des Tages soll die Technologie ja Menschen helfen, Menschen ein Stück weit auch darin bestärken, sich zu verwirklichen und eben nicht das Gegenteil erreichen.
Ich finde das super, was du gerade sagst. Das ist geht vollkommen einher mit dem, was ich so denke, über auch wenn ich über HR Tech spreche. Und jetzt haben wir über AI hier gar nicht gesprochen, aber am Rande mal eben, welche Möglichkeiten hat das, wohin entwickelt sich das, braucht man dann überhaupt noch Menschen? Und ich glaube halt, und du hast es gerade in anderen Worten gesagt, am Ende ist es eine Frage, wie wir als Menschheit mit Technologie umgehen wollen. Also wie weit geht diese Technologiegläubigkeit, oder anders gesagt, glauben wir, dass am Ende eines Prozesses immer noch Menschen miteinander interagieren müssen? Und das glaube ich zum Beispiel. Ich bin großer Freund von Technologie, finde das super. Prozesse werden schneller, oftmals auch sicherer. Aber wir müssen aufpassen, dass wir Technologie benutzen und dass es nicht irgendwann auf einmal sich umkehrt.
Ja, absolut. Und jetzt hattest du AI angesprochen. Wir hatten ja vorhin irgendwie, als wir darüber gesprochen haben, und da AI ist natürlich genauso ein Thema, ne? Also wenn du darüber nachdenkst, was passiert gerade, der große Generative AI Hype ist ja im Prinzip eine Revolution in der Content-Industrie. Ja. Und das ist auch etwas, das natürlich HR-relevante Auswirkungen haben wird. Im Prinzip sagst du, Maschinen können jede Form von Content nehmen und beliebig vervielfältigen, beliebig verändern, beliebige Stories darauf aufbauen. Man könnte jetzt dieses Gespräch nehmen mit unseren Stimmen und da irgendwas völlig anderes draus machen. In der aktuellen digitalen Umgebung ist es nicht möglich nachzuverfolgen, was ist jetzt echt und was nicht.
Aber das ist das, was mit Blockchain dann vielleicht wieder doch. Ne?
Ja, ja. Mit die das Thema Web 3, diese ganze neue Infrastruktur, die da gerade am Entstehen ist, ist im Prinzip, man kann sagen, fast wie so ein Gewissen für digitale und künstliche Intelligenz. Weil im Prinzip ja jede Transaktion festgehalten wird. Wenn wir jetzt eine Provenance haben auf unsere Intellectual Property, das, was wir hier gerade gemeinsam machen, das, was du hier gerade aufbaust, dann weiß jeder, das ist die Originalversion. Dieses File, dieses Audio-File, was wir hier recorden, hat eine Identität. Und wenn die verfälscht wird, was ja passieren kann nach wie vor, aber dann wissen wir das, weil es in der Blockchain-Infrastruktur festgehalten ist. Und deshalb, wir sehen jetzt, wie immer mehr auch im VC-Markt, ich sag mal, Aufmerksamkeit weggeht von diesem Thema durch Generative AI, weil das Investment jetzt natürlich, oder viele Leute versuchen, Kapital jetzt dort zu allokieren. Aber de facto ist, glaube ich, der wichtigste Use Case für diese Industrie ist gerade mit diesem Generative AI Case irgendwie entstanden. Und das ist im Prinzip Provenance to Digital Assets. Also es ist kurios, aber total spannend zu sehen. Und und auch da wieder, ne, Risiko für AI, gibt es wieder eine andere Technologie, Web3, die da möglicherweise ein Hedge für sein kann. Und das sind aber am Ende, wie du richtig sagst, sind Menschen, die richtigen Lösungen für die richtigen Probleme finden sollen. Am Ende muss man eben dann auch dem gesunden Menschenverstand vertrauen und nicht einfach nur blind irgendwelchen Maschinen.
Lieber Martin, das war ein geniales Schlusswort und leider ist Schluss, weil ich habe selten ein Gespräch so genossen wie das heutige hier in dieser Podcast-Serie, die ich hier mache. Und ich habe auch selten so wenig selber gesagt. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal fortsetzen. Wir werden uns ja eh über den Weg laufen als Kollegen. Freut mich sehr, dass du hier heute Gast bei Saatkorn warst.
Absolut. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Lass uns das sehr gerne vertiefen, wenn wir vielleicht auch konkrete Sachen mal gesehen haben, die irgendwie interessant sind. Und es war mir eine große Freude und eine große Ehre, Gero. Wirklich, hat mich sehr gefreut. Danke.
Alles klar. Bis zum demnächst stattfindenden Mittagessen dann mal wieder.
So ist es. Tschüss. So machen wir es.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.